Herzlich willkommen beim Podcast der Overflow Kirche. Wir freuen uns so sehr, dass du heute eingeschaltet hast. Unter www.overflowkirche.de erhältst du weitere Informationen zu unseren Gottesdiensten und allen anderen Themen rund um die Overflow Kirche. Viel Segen mit der nachfolgenden Message.
Ich möchte heute mit euch, und ich freue mich sehr darüber, in eine neue Themenreihe starten. Und wir wollten jetzt so damit richtig im zweiten Halbjahr, auch wenn es schon September ist, aber die Ferien liegen nun mal so, ja, dass wir, auch wenn es ein bisschen kürzer ist, durchstarten wollen. Wir sind gestartet mit Gebet und Fasten. Und damit ihr so ein bisschen eine bessere Einordnung bekommt, wo wir uns denn befinden, habe ich zur Erinnerung für euch nochmal ein Haus mitgebracht, was der ein oder andere oder viele von euch in der ersten Jahreshälfte das ein oder andere Mal schon gesehen haben und was uns daran erinnert, welchen geistlichen Fokus wir in diesem Jahr haben. Über all dem bleibt bestehen, dass unser Herzschlag ist, dass wir die Vision haben, dass wir auf eine Stadt schauen, Wiesbaden, eine Stadt, die von Gottes Liebe überfließt. Und alleine hier an diesem Punkt könnte ich schon ins Schwärmen und Predigen kommen. Das ist das Bild, was uns motiviert, was uns inspiriert. Stell dir das mal vor. Eine Stadt, die von Gottes Liebe anfängt, überzufließen, und überall hörst du es. Dass Menschen sagen, ich erlebe Gottes Kraft, ich erlebe Gottes Liebe. Wow, das ist eine schöne Vorstellung von einer Stadt. Und das ist ein Bild bei all dem, was wir tun, was uns motivieren und inspirieren darf. Und einige gucken mich an und sagen, oh, ich wohne gar nicht in Wiesbaden. Ich sag's mal, eine Stadt, die von Gottes Liebe überfließt, sodass es überschwappt, auch in die Gebiete, in die Großstädte um Wiesbaden herum. Ja, ob das Idstein, Taunusstein oder welche Großstädte auch immer. Also du bist also gern auch in diese Vision mit eingebunden. Und wir haben diesen geistlichen Fokus, weil das ist eine große Vision. Aber wie geht das? Wie kann man das erreichen? Und wir haben gemerkt, dass Gott uns in diesem Jahr neu stärken will in unserer Identität. Wer wir sind. Wir sind gesandt. Und das klingt vielleicht für den einen oder anderen komisch, um zu sein. Wir sind gesandt, um das zu sein, was Gott über dich und mich denkt und wozu er uns gemacht und geschaffen hat. Und das haben wir uns im ersten Halbjahr schon angeschaut. Es ist tatsächlich eine Frage der Identität. Und wenn du dich jetzt vielleicht fragst, wie meinst du das? Ich mach's mal an meinem Leben fest. Es ist ein Unterschied, ob ich sage, ach ja, ich gehe gern mal auf einen Spielplatz und nehme mal einen Tischtennisschläger in die Hand und spiele mal Tischtennis. Aber ihr würdet mir recht geben, von der Identität her würdet ihr dann nicht sagen, wenn ich sage, oh, ich bin ein Tischtennisspieler. Wir sagen, komm, 2-3 Mal im Jahr. Ne? Aber ich kann sagen, hey, ich trainiere. Ich könnte häufiger trainieren, ich weiß. Aber ich spiele regelmäßig. Ich bin ein Tischtennisspieler, wisst ihr? Oder machen wir es mal andersrum, was ich gar nicht kann, wenn ich jetzt anfange, und meine Familie wird das bestätigen und guckt sich jetzt bestimmt schon wieder an. Ne? Ich wollte es gern nicht gut malen. Immer dann, wenn wir zusammen sind und irgendein Spiel machen, wo es drin vorkommt, so, jetzt musst du einen Begriff malen. Weißt du, da male ich unter größter Hingabe und sollte eigentlich irgendwie eine Art besonderen Tisch sagen, die Katze. Oder so, weil es ist einfach nicht zu erkennen. Ja? Also es ist tatsächlich nicht meine Begabung. Und ich würde nie sagen, nur weil ich 3 Mal im Jahr irgendwo einigermaßen was gemalt habe, was man erkennen kann, ich bin ein Maler. Aber es gibt Leute, die setzen sich hin und da guckst du schon vom ersten Pinselstrich an, denkst, wow. Ja? Und wenn die dann sagen, wow, ich male für mein Leben gern. Ihr Lieben, das, was wir tun aufgrund unserer Identität, was wir sind, ist viel kraftvoller, intensiver, ist viel mehr Herzblut und Leidenschaft dabei, als wenn wir das mal so auch mal machen, oder? Ja? Und wisst ihr was? Genauso ist es im Glauben. Wenn ich 1, 2, 3 Mal im Jahr so sage, ach ja, ich lese mal einen Text oder das ist gut, versteht mich nicht falsch. Oder ich glaube an Gott, ich war schon mal in der Kirche. Aber das macht uns noch lange nicht zu einem leidenschaftlichen Christus-Nachfolger. Amen. Und genau darum geht's, um diese Identität. Und damit haben wir uns in der ersten Jahreshälfte beschäftigt. Wenn du das ein oder andere nochmal nachhören willst, guck dir das an. Es war sehr, sehr wertvoll, wo wir gesagt haben, wir sind als Träger der Herrlichkeit Gottes gemeinsam unterwegs. Oder als Freunde, die wie Jesus Freunde sind für andere. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an ein paar von diesen Predigten. Und wir wollen uns in den kommenden Wochen mit dem dritten Schwerpunkt, den ihr hier so unten rechts schon seht, befassen. Auch ein Teil der Identität, aber nicht deine und meine allein, sondern wir wollen uns mit einer gemeinsamen Identität auseinandersetzen, wo ich glaube, die haben wir alle gemeinsam und die können wir gar nicht alleine bewerkstelligen. Und das wollen wir uns gemeinsam anschauen. Nämlich, dass wir... Und das ist der Gedanke, als Gemeinde, als Kirche ein Zuhause für Menschen bauen und leben, dass jeder ein geistliches Zuhause hat, wo er sagt, hier bin ich, hier gehöre ich dazu, hier bin ich Teil und hier darf ich wachsen. Wie wäre dieser Gedanke, dieser Identität? Wäre super, genau. Ich übersetze mal, genau. Wo nehmen wir das denn her? Man kann sich ja alles irgendwie schön ausmalen und ausdenken. Wo nehmen wir den Gedanken her? Ganz einfach. Wenn Gott unser Vater ist und wir seine Kinder, dann sind wir was? Familie. Dankeschön, Ulrike. 10 Punkte. Wo kommt das her? Dort, genau. Ja klar, wenn Gott unser Vater ist und wir seine Kinder, sind wir Familie. Amen. Natürlich, so deuten wir das richtig. Und wir haben letzte Woche alles gehört, was der Heilige Geist alles tut. Und eine Sache war aus Römer 8, Vers 16, sein Geist gibt unserem Geist die Sicherheit oder Zeugnis, dass wir was sind? Seine Kinder. Und wenn wir Kinder sind, dann sind wir sagen es alle, Familie. Genau. Also daher nehmen wir das. Das heißt, wenn wir Jesus Christus als unseren Herrn angenommen haben, Ja zu ihm gesagt haben und wir von Neuem geboren werden, haben wir letzte Woche erst gehört. Gutes Stichwort, apropos von Neuem geboren werden. Frage, die Babys, wenn die auf die Welt kommen, wo werden sie hoffentlich im besten Fall hineingeboren und dann hineingelegt? In eine Familie. Die sehnsüchtig auf sie wartet. Und das siehst du, wenn eine Familie sich auf die Ankunft eines Kindes vorbereitet. Auf einmal steht in einem Flur vor der Wohnung ein Kinderwagen, der dort vorher nicht stand. Ja, erleben wir gerade live. Ja, da kommen Sachen dazu, wo man sagt, wofür braucht man das denn? Weil ein Baby, weil ein Kind geboren wird. Man bereitet sich vor und es wird ein Zuhause geschaffen. Darf ich mal so sagen, ein Nest geschaffen, wo ein Mensch, der ankommt, Sicherheit hat, wachsen darf und gedeihen darf. Und ich glaube, genau das ist das Bild, was Gott von seiner Kirche, von seiner Gemeinde, von der Gemeinde Jesu hat, wenn er das sieht. Ich möchte uns aus Epheser 2, ab Vers 18 bis 22, einen Text vorlesen, ihr dürft gern mit aufschlagen und mit dabei sein. Ich habe es auch hier nochmal mitgebracht, aber nehmt gerne eure Bibeln zur Hand und schlagt mit mir Epheser 2, die Verse 18 bis 22 auf. Und schaut mal, wie das da beschrieben ist mit diesem Familie sein. Ab Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, damit meint er Juden und Griechen, durch einen Geist den Zugang zu wem? Zum Vater. So seid ihr nun nicht mehr, und lasst das mal auf euch wirken, das ist bewegend, so seid ihr nun nicht mehr Fremde und Nichtbürger, also ohne Wohnrecht, heimatlos, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und jetzt kommt's, Gottes Hausgenossen. Ihr seid seine Familienangehörigen? Stellt ihr das mal vor. Ihr seid aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, wobei Christus Jesus selbst der Eckstein ist, der alles hält, auf den alles aufgebaut ist. Rettung, Erlösung steht auf ihm. Er ist der Eckstein. Und in ihm zusammengefügt wächst der ganze Bau zu einem heiligen Tempel im Herrn. Und in ihm werdet auch ihr, auch du und ich, mit aufgebaut zu einer, guck mal, was jetzt kommt, zu einer Behausung Gottes. Stellt euch das mal vor, was für ein schönes Bild. Will Gott damit etwas sagen? Er baut etwas auf mit jedem Einzelnen von uns und sagt dann, dort würde ich gern wohnen. Also was ist denn eine Behausung Gottes? Dort, wo Gott wohnt. Ein Haus für und mit Gott. Wow. Also ich kann euch gleich sagen, das ist heute eine Predigt, die eigentlich nur ein Ziel hat: Werbung für das Haus Gottes zu machen. Amen. Werbung zu machen für seine Familie. Und wenn du hier bist und denkst, aber meine Familie ist schon genial, dann feiere ich das für dich. Aber es gibt noch eine Familie und eine Qualität in der Familie mit einem Vater, die stellt alles, alles in den Schatten, ihr Lieben. Und ich möchte nochmal beten dafür, dass das Gott so in den nächsten Minuten unsere Herzen pflanzt. Weil ich weiß, ich kann das nicht. Aber Gott kann das und er möchte das, dass er das in unser Herzen pflanzt. Und so bete ich, Herr, dass du kommst mit deinem guten Heiligen Geist. Weil wir wissen, du bist schon hier. Aber dass du kommst und weiter redest zu meinem Herzen, zu unserem Herzen und dass du uns diese Schönheit deines wunderbaren Gedankens von Familie und Haus Gottes so tief ins Herz prägst, Herr, dass wir heute nach Hause gehen und sagen dürfen, wir sind dir begegnet und wir haben dein Reden gehört. Schenk du dazu Gnade, Herr, zum Reden und Hören. Amen. Was für ein kraftvolles Bild von zu Hause. Nicht mehr, wie hört sich das an, heimatlos zu sein. Ohne irgendein Wohn- oder Bürgerrecht, nein, zugehörig. Wisst ihr, wie viele heute sich sehnen nach Zugehörigkeit, dabei zu sein, nicht am Rand zu stehen und dann auch noch als eine Behausung Gottes, wo Gott sagt, da bin ich gern, da wohne ich, da bin ich zu Hause. Ganz ehrlich, ich würde an so einem Ort gern sein, wo Gott zu Hause ist und sagt, hier bin ich da, oder? Da will ich auch wohnen, im besten Fall, oder? Du auch? Deswegen haben wir auch diese Themenreihe genannt, endlich zu Hause. Und ich weiß, und an dieser Stelle möchte ich dem auch Rechnung tragen. Ich weiß, dass die Erfahrung mit zu Hause und auch die Emotionen, die damit verbunden sind, sehr, sehr unterschiedlich sein können. Ob das nun das erlebte eigene Zuhause aus der Kindheit ist, oder das Zuhause, in dem man heute, hier und jetzt lebt. Ich weiß nicht, in welche Richtung deine Gefühlswelt geht, wenn du hörst, endlich zu Hause. Vielleicht sagst du, wie ich, ja, das stimmt. Ich habe zu Hause immer etwas als Ort der Geborgenheit empfunden. Als eine Sicherheit, ein Ort des Schutzes. Und vielleicht auch denkst du bei zu Hause an ein quirliges Leben mit so vielen Menschen, Geschwistern und was auch immer, wo du sagst, aber das war cool, da war immer was los. Vielleicht stellt sich bei dir, wie bei mir, so ein Gefühl von Freude. Ach, zu Hause ist ein Ort der Freude. Aber vielleicht bist du heute Morgen auch hier und sagst, endlich zu Hause? Willst du mich verschaukeln? Vielleicht sagst du, hey, zu Hause, da denke ich an etwas Unangenehmes. Vielleicht an einen anstrengenden Ort. So laut oder negative Erfahrungen, die du dort gemacht hast, Erlebnisse. Vielleicht hast du sogar den Moment von Angstmomenten in Erinnerung. Wegen Streit, wegen Unfrieden. Möglicherweise Härte, Strenge bis hin vielleicht zu Gewalt. Wo du sagst, lass mir das mit dem Zuhause? Oder vielleicht suggeriert dir Zuhause, ja, das ist ein Ort der Einsamkeit, weil ich alleine bin. Wisst ihr, ich glaube, ganz egal, was wir für Erfahrungen damit gemacht haben, wir tragen, jeder von uns, eine Sehnsucht in unserem Herzen, ein Zuhause zu haben, einen Ort zu haben, wo man sicher sein kann, wo man geborgen sein kann, wo man gewollt ist, wo man willkommen ist und wo man beschützt ist. Oder? Ein Ort auch zum Regenerieren, wo man gern ist, wo man Zuflucht findet, wo man vielleicht sagen kann, oh, mein Zuhause ist meine Burg. So ein Ort, wo ich auftanken kann, wo ich Menschen habe, die ich liebe und auch die mich lieben. Und wo ich eben nicht allein bin. Ich habe einen sehr guten Freund und wir unterhalten uns nicht selten über die Situation in seinem Leben. Und er sagt mir, weißt du was, du hast überhaupt gar keine Ahnung, wie es mir geht. Wenn du am Nachmittag oder am Abend nach Hause kommst, du hast immer Leute bei dir zu Hause. Da ist deine Frau, da sind deine Kinder. Aber weißt du, wenn ich nach Hause komme, weißt du, wer dann da ist? Niemand. Und dann ist es auch noch so, dass ich in etwas hineinkomme, das aussieht wie das Chaos in meinem eigenen Leben und ich fühle mich gar nicht mehr wohl. Ich will eigentlich von zu Hause nur noch weg, flüchten, weil es nicht wirklich ein Zuhause ist. Und total spannend ist, ihr Lieben, dass ich glaube, dass das für meinen Freund gar kein Einzelfall ist. Dass man sagt, das ist irgendjemand, der ist exotisch und kommt nur einmal unter Millionen vor. Wisst ihr, was ich mal nachgeschaut habe? Der Trend in unserer Zeit und auch in unserem Land, der sieht eher sogar so aus. 2024, ich weiß nicht, ob ihr das wusstet, in Deutschland haben wir 41 Millionen Haushalte. Im Durchschnitt leben in diesen Haushalten 2,02 Personen pro Haushalt. Und von diesen 41 Millionen Haushalte sind jetzt, und haltet euch fest, 17 Millionen Einpersonenhaushalte. Das sind 41%. In ganz Deutschland. In Hessen sind wir ein bisschen besser. Da haben wir 42,4%. Und in Wiesbaden, ihr Lieben, sind wir bei 50,1%. Ich musste das auch erstmal so auf mir wirken lassen. Und das heißt, jeder zweite Haushalt besteht aus einer Person. Und ich habe das mal hochgerechnet auf die Einwohnerzahl. Jeder vierte lebt und wohnt alleine. Aus den verschiedensten Gründen. Ja? Und die Herausforderung ist, wie leben wir Gemeinschaft? Wie leben wir Gemeinschaft? Vielleicht noch für Interessierte eine interessante Nebeninfo. Die Mehrgenerationenhaushalte, also von drei oder mehr Generationen, also Kinder, Eltern, Großeltern und vielleicht noch Urgroßeltern, aber mindestens drei Generationen, die ist in den letzten 25 Jahren fast halbiert, von 351.000 auf etwas mehr als 200.000 gesunken. Jetzt kann man sagen, okay, ja, Landwirtschaft geht zurück und die Leute wohnen nicht mehr in Scheunen und Höfen mit mehr Generationen zusammen. Aber, und hier, ich zitiere hier keine christliche Homepage, die hier irgendwas versucht zu pushen. Ja, ich rede hier von den Zahlen vom Statistischen Bundesamt, was wahrscheinlich jetzt nicht damit sorgen will, irgendeinen geistlichen Aspekt zu pflanzen. Ja? Und die haben doch geschrieben, die Gründe dafür sind auch die sozialen Strukturen, das immer älter werden oder auch das Wohnen und Arbeiten an unterschiedlichen Orten und ganz entscheidend aber die individuelle Unabhängigkeit, die wir heute alle haben und leben wollen. Dachte ich mir, das ist ja schon mal eine spannende Diagnose. Es wird also deutlich, die Sehnsucht nach Gemeinschaft und auch nach Vernetztsein, die ist da, aber gefühlt, wenn es anstrengend wird, dann bin ich weg. Ist nur eine Beobachtung. Gemeinschaft ja, aber wenn die Kosten ein bisschen zu groß werden, dann bin ich weg.de. Keine Lust. Vielleicht Lust schon, aber nee, keine Kraft. Und wisst ihr, und das finde ich spannend, was der Bund, also Deutschland als Bund, gerade versucht, durch Förderprogramme Anreize zu schaffen, wieder mehr Generationenhaushalte zu schaffen, weil sie gemerkt haben, dass da etwas verloren gegangen ist. Krass, oder? Der Bund versucht, Anreize zu schaffen. Aber ganz ehrlich, wie soll denn so ein Zuhause aussehen? Wie soll denn so etwas aussehen, wo man zusammen ist? Jeder hat doch, das stimmt doch, oder? Jeder hat doch eigene Vorstellungen. Du hast doch auch eigene Vorstellungen von deinem Zimmer, oder? Von deinem Raum, von deinem Wohnort. Ich habe uns mal ein paar Bilder mitgebracht. Vielleicht gefällt dir ja der ein oder andere Ort. Guckt mal. Oh. Jetzt denkst du, ja, also wenn ich jetzt da ein Kind hätte, was ich da reinlegen könnte, wäre das ein schöner Ort. Aber wir brauchen jetzt so einen Ort nicht mehr. Ja? Da müssten unsere großen Kinder in frühembryonaler Haltung sich da reinwickeln. Das geht ja gar nicht mehr. Probieren wir es mal mit dem nächsten Bild. Ja? Ja, das ist ein schönes Spielzimmer. Sieht man auch noch, dass da schön gespielt wird. Und so für ein Kind ist das toll, oder? Samuel. Ne? So ein Spielzimmer ist cool. Aber wenn du jetzt so als vielleicht 60, 70-Jähriger sagst, da habe ich ja gar nicht, wo ich mich mal ordentlich hinsetzen kann. Und auf die Bettkante, da komme ich dann nicht mehr hoch. Oder nur schwer. Machen wir mal das Nächste, was es noch gibt. Ah, das ist cool. Das ist cool. Das ist mit Schreibtisch so. Das ist einfach cool. Ja, vielleicht würde ich als Teenie oder Jugendliche mir vielleicht neuere Gardinen holen. Aber das ist schon cool. Laptop und ordentlicher Stuhl. Und die Mama und Papa nicht direkt im Zimmer, sonst wäre es wahrscheinlich aufgeräumter. Aber das ist Wohlfühlort, oder? Guck hier, ganz viel Freude auf dem rechten Flügel hier. Wunderbar. Ja. Aber wir gucken noch mal weiter. Vielleicht ist was für dich da. Oh. Oh, guck mal hier, viele. Oh, herrlich. Oh, Ordner, Bücher, in Ruhe arbeiten. Gut, vielleicht wäre es noch schön, wenn vielleicht so ein bisschen ein Hometrainer dabei wäre, oder? Wo man mal kurz währenddessen man so das Blatt wegschiebt, nochmal so eine Runde Rad fahren kann und so, das wäre ja. Aber das ist schon nice, oder? Aber vielleicht sagst du, das ist mir viel zu steril, das ist überhaupt nicht gemütlich, was soll denn das? Wir gucken mal weiter, vielleicht haben wir noch was Schönes. Oh ja. Das, ja? Es wirkt vielleicht ein bisschen kalt, weil irgendwo doch hinten ist ein Teppich, aber könnte ein bisschen hallen in dem Raum. Aber ist ja vielleicht ja doch schön, Ort der Begegnung, nicht ganz schlecht. Aber vielleicht sagst du, boah, das ist alles so neumodisches Zeug. So, guck mal, die Stühle, wo ist denn da mein Ohrensessel? Komm, einen habe ich noch. Ja, oder? Wo man sich so richtig schön reinlümmeln kann, ist doch wunderbar. Wisst ihr, und so hat jeder irgendwie so einen Raum, wo er sagt, ah ja, da möchte ich sein. Aber wenn der andere kommt und sagt, aber so möchte ich es gern haben. Oh nein. Ja? Wie machen wir das denn? Okay, wir machen einen Personenhaushalt. Nein. Aber ich hab euch mal was mitgebracht. Eine Idee. Wie wäre denn das, oder? Wenn man miteinander unter einem Dach lebt, in der Individualität, die Gott uns gegeben hat, aber wir nicht allein, sondern miteinander leben. Und wisst ihr, für mich ist dieses Bild hier so ein Sinnbild für die Gemeinde Jesu. Ja? Wo jeder herzlich willkommen ist, wo jeder dazugehört und jeder diese Lebensgemeinschaft in diesem Mehrgenerationenhaus, was sich Gemeinde Jesu nennt, leben kann. Aber jetzt sitzt du vielleicht hier und sagst du, Stefan, das musst du jetzt aber auch mal bitteschön nochmal von der Bibel her begründen. Wie kommst du denn auf diese Idee? Dann schlag mit mir bitte nochmal 1. Timotheus 3 auf, die Verse 14 bis 15. 1. Timotheus 3, 14 bis 15. Da schreibt der Paulus an den Timotheus, dies schreibe ich dir und hoffe bald zu dir zu kommen. Wenn ich aber erst später komme, sollst du wissen, wie man sich verhalten soll im Haus Gottes. Welches, hört, welches ist die Gemeinde des lebendigen Gottes, ein Pfeiler und eine Grundfeste der Wahrheit? Wir werden uns in den kommenden Wochen, nicht heute alles, gerade anhand von diesen Pastoralbriefen, Timotheus und Titus, mit der Frage beschäftigen, wie es in so einem Haus zugehen kann und soll, und werden uns da einiges anschauen. Heute möchte ich nur einen Schwerpunkt hervorgeben, nämlich was Haus Gottes eigentlich bedeutet, damit du, und dafür haben wir ja gebetet, heute rausgehst und sagst, ich will unbedingt in diesem Haus teil sein und mit dabei sein. Okay? Dieses, was hier steht für Haus, ist griechisch Oikos und heißt so viel wie Hausgemeinschaft, wie Lebensgemeinschaft und auch Wirtschaftsgemeinschaft. Dass man einen gemeinsamen Herzenslebensmittelpunkt hat und eng miteinander zusammenwirkt und miteinander Leben teilt. Das ist dieser Gedanke von Oikos. Übrigens für die ganz Schlauen, die das wissen wollen, das ist derselbe Wortstamm, von dem wir heute unsere Ökonomie und die Ökologie ableiten, das Miteinander in der Wirtschaft vernetzt sein und das Zusammenspiel von uns mit der Natur. Wie stark, hier geht es nicht um irgendein Haus, ich hoffe, ihr habt das gelesen. Nicht irgendein Haus, nein, hier geht es um das Haus Gottes. Eine Gemeinschaft, deren Mittelpunkt Gott selber ist. Die sich um Gott treffen, um sein Wort, um seine Wahrheit. Ja, Pfeiler der Wahrheit. Und wo er derjenige ist, der die Familie zusammenhält. Ich weiß nicht, ob ihr euch vielleicht erinnert in eurem eigenen Leben. Ich habe es immer wieder mal gehört, gerade dann, wenn ich auf Beerdigungen war und irgendwo der Opa oder die Oma gegangen ist und wo sich dann Geschwister oder die Familien angeguckt haben und gefragt haben, Mensch, sehen wir uns denn jetzt immer wieder mal? Wir haben uns doch immer bei der Oma getroffen oder beim Opa. Da sind wir zusammengekommen als Cousins und Cousinen und. Das war so der Angelpunkt, da haben wir uns getroffen. Weißt du, genau so ein Angelpunkt ist in Gemeinde Jesu Gott selber. Wir treffen uns um ihn. Er ist da, er ist die Mitte. Und du und ich, und das ist ganz wichtig, wir sind das Haus des lebendigen Gottes. Mach dir das mal bewusst. Wenn wir uns treffen, jetzt nicht nur hier, das ist ja nicht, Haus Gottes bedeutet ja nicht Gebäude. Zuallererst kann es auch. Aber Haus Gottes, das sind du und ich, lebendige Steine, die zusammengebaut sind, wo Gott sagt, oh, darf ich bitte hier sein, unter euch wohnen? So gern. Und wir dürfen dieses Zuhause leben und bauen, sodass Gott seine Liebe, seine Kraft und seine Freude die Mitte ist und jeder daran Anteil hat, Anteil geben und Anteil nehmen kann. Ich glaube, und wir haben das schon gehört, auch in dem, Dani, was du weiter erzählt hast, dass Menschen heutzutage einen Ort suchen, eine Sehnsucht haben, wo sie sagen, hier bin ich zu Hause. Hier bin ich angenommen, hier bin ich geliebt. Und deswegen, ihr Lieben, kein Wunder, dass über die erste Gemeinde in Jerusalem geschrieben steht in Apostelgeschichte 4, Vers 32. Die Menge der Gläubigen aber war ein Herz und eine Seele. Auch nicht einer sagte von seinen Gütern, dass sie sein wären, sondern es war ihnen alles gemeinsam. Sie wohnten alle in einem Haus gemeinsam, in Anführungsstrichen. Die wollten sich auch gern sehen. Was stand drin? Sie trafen sich, Georg, hast du heute auch schon gesagt, sie trafen sich hin und her in den Häusern. Sie hatten Gemeinschaft, enge Herzensgemeinschaft. Und wisst ihr, weil Gott unsere Herzen kennt und unsere tiefste Sehnsucht kennt und weiß, dass wir auf Gemeinschaft angelegt sind, wünscht er uns und schafft so etwas wie eine Gemeinschaft der Gläubigen, Gemeinde Jesu, dass er sagen kann, du, das ist und das darf deine Familie sein, in der meine Liebe herrscht und regiert, in dem ihr Abendmahl feiert, ein Liebesmahl, in dem die Freude aufkommt und wir gemeinsam Gott loben können. Das ist doch mega, oder? Und noch eine erstaunliche Beobachtung, warum Gott das so gemacht hat, ist das Miteinander der Generationen in diesem Haus Gottes, wie das gelingen kann. Und natürlich dann, wenn man es versöhnt lebt. Ist euch schon mal aufgefallen, dass Gott richtig genial eingerichtet hat, dass er nämlich die Generationen als Ergänzung miteinander geschenkt hat. Und ich möchte das mal hier, ich habe da mal was vorbereitet, eine Tabelle. Ja? Und es gibt mehrere Generationen, manche sagen vier oder fünf, aber ich mache es jetzt mal an drei Generationen fest. Es gibt so die jüngere Generation, die Jugendlichen, die Teenies, aus denen ich jetzt so langsam rausgewachsen bin. Und warum lacht ihr? Und zum mittleren Alter gehöre, und dann gibt es auch die Älteren. Nicht die Alten, die Älteren. Ihr habt richtig gelesen. Ja? Und in diesen drei Generationen sind wir zusammen. Und es gibt so gewisse Dinge, die wir in unserem Leben, in gewissen Lebensphasen haben oder nicht haben. Und ich weiß, dass es da Unterschiede gibt. Ja? Nehmen wir mal die Kraft und die Energie. Also ganz ehrlich, wenn ich unsere Kinder sehe, da denke ich, alter Schwede, da ist aber Power in der Bude. Ja? Da ist Kraft, würde ich sagen, Häkchen, oder? Und ich sage auch mal so, sage sie auch selber, so dass man in der Schule wird zwar immer gejammert, ich habe keine Zeit und ich überhaupt keine Zeit, aber eigentlich haben sie Zeit, und wenn sie irgendwann mal in ein Berufsleben kommen, sagen, oh, früher hatte ich mehr Zeit. Im Rückblick, ja? Also das sind so die Dinge, die die Teenies und Jugendlichen haben. Was sie vielleicht in dem Alter noch nicht so haben, sind Lebenserfahrung und auch, ich sag mal, Mittel, Ressourcen, finanzielle Mittel. Das ist bei unseren Kindern noch weniger als bei uns. Etwas. Ne? Also da ist so etwas, na, das ist nicht so da. Aber jetzt schaut euch mal an, das mittlere Alter, die strotzen auch noch vor Kraft, würde ich sagen. Ja, also manche sagen, ach nee, ich habe das Kind gehalten, ich kann nicht mehr. Aber generell haben sie eigentlich noch ganz schön viel Kraft, wenn sie ehrlich sind. Ne? Mit der Zeit ist schwierig, ist echt schwierig, aber was so an Lebenserfahrungen und auch an Mitteln, da ist schon wieder mehr da, ja? Und dann kommen die Älteren, und ich weiß, dass ihr jetzt sagt, oh, das ist böse, da habe ich Kraft, ich bin, guck mal hier, ja? Aber es ist tendenziell im Vergleich zu den anderen ein bisschen weniger, oder? Danke, Harald, dass du nickst, und ich weiß, dass du für eine Power hast. Es ist einfach ein Stück weniger. Aber was man, muss ich aufpassen, neben allen Verpflichtungen, Arztterminen und alles Mögliche hat, ist eigentlich Zeit. Mehr als die anderen, die noch im Berufsleben stehen, oder? Auch eine Frage der Einteilung der Zeit. Aber ich meine jetzt eine Zeit. Und natürlich auch mehr Ressourcen und ja, mehr Lebenserfahrung. Aber guck mir, was wir dahin sehen, ist, dass immer dort, wo eine Generation in einer Sache nicht so viel hat, hat Gott zwei Generationen dazugestellt, um das aufzufangen. Wie cool ist denn das, oder? Du könntest jetzt fokussieren und auf dein rotes X gucken und sagen, oh, schade. Ja? Aber guck doch mal auf die eigenen Häkchen, die du hast, und sagst, herrlich, ich habe Kraft und die Oma hat es nicht mehr so. Wäre eine Idee zu sagen, Oma, wir tun uns zusammen. Ich helfe dir und du hast Zeit. Ich auch. Und dann, vielleicht macht die Oma ja was, was dir hilft. In dem anderen Sektor. Ja? Und so könnte ich das jetzt durchspielen. Wie genial, ihr Lieben, ist das bitteschön, die Idee Gottes mit Familie und übergreifend Generationen in Familie und auch in Gemeindefamilie. Hast du dazu mal ein Amen? Mich begeistert das, wo ich sage, boah, also ich meine, jetzt nicht wegen der Tabelle, aber weil Gott einfach genial ist, weil er das so einrichtet. Und ja, ich weiß, es sitzen hier Leute, die sagen, bei mir sind nur Kreuze. Ich weiß überhaupt nicht, wovon du sprichst. Lass uns doch mal reden. Lass uns doch mal unterhalten, wie dein Leben zurzeit aussieht. Das meine ich ernst. Vielleicht ist es gut, da mal drauf zu schauen und zu entdecken, was Gott für dich hat, wo du etwas hast, wo du auch teilen kannst. Ja? Und nicht nur auf den Mangel schaust, sondern auf das schaust, was Gott für dich hat. Kann auch eine Perspektive sein, ihr Lieben, ja? Gegenseitige Ergänzung, was das Wort Gottes uns hier empfiehlt. Und wir sehen das, dass das Wort Gottes uns das empfiehlt. Wir sehen das, dass die erste Gemeinde das lebt. Und der Bund will es ja auch fördern. Also spätestens bei dem seid ihr hoffentlich wieder mit dabei. Ich komme zum Schluss mit drei Aufforderungen, die wir wieder im Wort Gottes finden. Wir werden in dem Wort Gottes mehrfach dazu aufgerufen, eingeladen, Teil dieser Gemeinschaft, dieser Behausung Gottes zu sein. Und da stehe ich heute vor euch und sage, auch du bist eingeladen. 1. Petrus 2, Vers 5 steht, lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen, dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat, weil ihr zu Jesus Christus gehört, nehmt Gott diese Opfer an. Lass dich einbauen als einen geistlichen Stein hinein, dauerhaft in dieses geistliche Haus, in diese geistliche Familie und du wirst das Wirken Gottes erleben. Glaub mir. Denn mancher mag es für kitschig erachten, aber das Psalmwort heißt doch so schön, siehe, wie fein und wie lieblich ist, wenn Brüder und Schwestern in Einheit beieinander wohnen. Denn dort hat Gott seinen Segen befohlen. Nicht nur verheißen, der hat ihn befohlen. Lass dich einbauen. Heißt letztendlich, lass dich retten. Lass dich rufen. Stell dich auf diesen Eckstein Jesus und sag, ja, ich möchte mein Leben nicht für mich, sondern auf diesem Fundament von Jesus leben. Da ist ein Vater, der dich liebt und der wie in dieser Geschichte, die Jesus erzählt vom verlorenen Sohn, aus dem Fenster rausschaut und guckt und hofft, kommt sie, kommt er heute nach Hause? Der wartet und erwartet und vielleicht ist heute dieser Tag, wo er sagt, und ich setze jetzt keinen Namen ein, keine Angst. Er kommt. Komm nach Hause. Und in Hebräer 3, Vers 6, und das ist meine letzte Bibelstelle in dieser Predigt, kannst du gerne notieren, Hebräer 3, Vers 6. Da heißt es, Christus hingegen beweist seine Treue als Gottes Sohn und somit als Herr über Gottes Haus. Dieses Haus sind wir. Und jetzt kommt's, vorausgesetzt, wir bekennen uns weiterhin voller Zuversicht zu Jesus und halten unbeirrt an der Hoffnung fest, die Gott uns gegeben hat und die uns mit Freude und mit Stolz erfüllt. Ich möchte dich einladen, halte fest, bitte bleib unbeirrt dabei und lass dich nicht wegbringen oder abbringen oder irgendwie etwas anderes. Dein Platz ist in der Familie im Haus Gottes. Amen. Ich weiß nicht, welche Verletzungen, welche Enttäuschungen du erlebt hast. Vielleicht ähnlich dem, wenn du an zu Hause denkst. Vielleicht auch Angst, die dich abhält oder langsam rausschleichen lässt aus der Gemeinschaft der Kinder Gottes. Ja klar, dort wo Menschen zusammen sind, ihr Lieben, da menschelt es und da tut auch manches weh. Da werden Fehler gemacht. Aber ich darf dich einladen. Bring all das an Enttäuschungen, an Dingen, was du erlebt hast, zu Jesus. Und renn nicht weg, sondern bleib dabei. Isolier dich nicht, sondern bleib dabei. Komm wieder hinein. Weil, und damit möchte ich schließen, Gemeinde Jesu soll und darf ein Ort sein, an dem wir voneinander lernen können, und wir dadurch auch gegenseitige Ergänzung leben können. Gemeinsam haben wir mehr als einer allein. Amen. Und es ist ein Zuhause und soll ein Zuhause sein, ein Nest sein, was wir bauen wollen, wo die kommende Generation herzlich willkommen ist und wo sie gesund aufwachsen und wir für sie da sind. Bist du auch dazu in Amen? Und es ist ein Ort, wo man auch Fehler machen darf. Wusstest du das? Ohne, dass man gleich verächtlich angeschaut wird oder wütend rausgeschmissen wird. wo eine Kultur der Gnade und der Liebe und der Annahme herrscht, in der man lernen darf, Dinge anders zu machen, eben nicht mehr falsch. Und das Letzte, es ist ein Ort, der sein Ort ist. Seine Behausung, wo Gott, der Vater, durch seinen Geist regiert. Und ich wünsche mir das für dich, für mich, für unser Leben. Wo sein Wort, sein kostbares Wort uns ernährt, uns Wahrheit und Richtschnur vermittelt. Und vor allen Dingen ein Ort, wo er, Gott, sich wohlfühlt. Amen. Nicht zuallererst wir. Ich glaube aber, wenn Gott sich wohlfühlt an diesem Ort, kann es uns nicht besser gehen. Amen. Und ich spoiler mal. Wisst ihr, dass das alles ein Vorgeschmack auf den Himmel ist? Denn was sagt Jesus zu seinen Jüngern? Hey, ich gehe und bereite für euch ein Zuhause, eine Wohnung vor. Merkt ihr, Gott kann von dir und mir, von der Gemeinschaft mit uns gar nicht genug kriegen. Er bereitet das jetzt schon im Himmel vor. Aber er will es heute, hier und jetzt schon haben. Darf ich uns einladen, dass wir gemeinsam aufstehen? Ich möchte uns einladen, dass du nach Hause kommen kannst. Wenn du sagst, ich bin noch nicht in diesem Haus, ich habe mich noch nicht entschieden für Jesus, dann nimm dieses Angebot heute an. Er wartet auf dich und würde dich so gern in den Arm schließen und dir sagen, hey, mein Sohn, meine Tochter, deine Sünden sind dir vergeben. Wenn du kommst und sagst, bitte vergib mir, rette mich. Und er will dich zu neuem Leben wieder kommen lassen, eine Wiedergeburt schenken. Und das Zweite ist, ich darf dich bitten, geh nicht weg. Geh nicht weg von zu Hause, egal was du erlebt hast, und bring deine Verletzungen zu Jesus. Bring deinen Frust zu Jesus. Lass dich ermutigen, lass dich heilen und ermutigen, wieder Teil der Familie zu sein und als ein lebendiger Teil in diesem Bau einsetzen zu lassen. Geh nicht weg. Schau mal, wenn die Herden von Tieren das auch so machen, dass sie gemeinsam bleiben und sich nicht separieren, weil sie wissen, wenn ich allein bin, es ist gefährlich, Opfer zu werden. Mach das nicht. Komm mit hinein in die Familie. Und ein Drittes, in der Familie werden Mütter und Väter gebraucht. Menschen, die Verantwortung übernehmen für eine nächste Generation oder die nächsten Generationen. Und damit meine ich nicht nur physisch die nächsten Generationen, sondern geistlich. Ich glaube, dass Gott dich und mich braucht. Dass es ein gutes Zuhause, ein gutes Nest wird, wo die nächsten Generationen von geistlichen Kindern heranwachsen können. Und es eine Freude wird für sie. Willst du mit dran beteiligt sein? Ich würde gerne mit uns gemeinsam beten. Triff gerne eine Entscheidung für dich in deinem Herzen, wenn du sagst, ja, ich will nach Hause kommen, heute, um Vergebung bitten. Dann leg deine Hand gerne auf dein Herz. Dass Gott das sieht, als eine Entscheidung. Und wenn du heute hier bist und weißt, dass du gerade dabei bist, dich vom Reich Gottes, von seiner Familie oder auch Gemeinde so zu verabschieden aus Gründen von Verletzung, Frust oder anderen Dingen. Und du aber gemerkt hast, dass Gott dich heute ruft und dir zuruft, geh nicht, komm wieder nach Hause. In die Mitte, dann leg deine Hand gerne genauso auch auf dein Herz und sag damit, Jesus, hier bin ich will bleiben und noch näher an dein Herz rutschen. Und die sagen, ja, ich habe verstanden, dass auch Gemeinde Jesu nicht nur dafür da ist, dass es mir gut geht und dass ich alles habe, dafür sorgt Gott alles, was wir brauchen, aber dass du gemerkt hast, Gott will auch dich gebrauchen, damit du zum Segen für andere nachfolgende geistliche Generationen werden kannst. Wenn du das willst, dann wäre das dein Moment, dann zu sagen, leg deine Hand auf dein Herz und sag, Herr, hier bin ich. Lass mich das lernen, Mutter oder Vater zu sein in dir. Herr, und du siehst jetzt jeden Einzelnen von uns. Ja, du siehst deine Familie hier stehen, Herr. Und es ist so schön zu wissen, dass du jeden Einzelnen liebst. Viel mehr, als wir uns das überhaupt vorstellen können. Und danke, dass du wartest auf jeden. Herr, der jetzt kämpft und überlegt, nach Hause zu kommen. Danke, dass du da bist und dass du sogar entgegengerannt kommst. Schenk jetzt diese Begegnung mit dir, Herr, und lass Menschen von Neuem geboren werden und rette du sie. Und genauso bete ich, Herr, für die, die Lasten, Verletzungen mit sich rumtragen, dass du kommst, auch aus der Heiland unserer Herzen und Seelen. Geh durch die Reihen, bitte, Herr, und nimm du dir diese Situation der Verletzung, der Frustration und all das, was da mit eine Rolle spielt, nimm du dich dieser Situation an und heile du. So wie du nur heilen kannst. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns durch deinen guten Heiligen Geist befähigst, Mütter und Väter zu sein, Herr, die ihr Leben hingeben dafür, Herr, dass du sie gebrauchen kannst, die nächsten Generationen von geistlichen Kindern zu begleiten, Herr, damit sie ein Zuhause haben, wo sie dich immer besser und tiefer kennenlernen dürfen. Komm, du Geist Gottes. Schenk du Stärke, schenk du Berufungen, Herr, in unserer Mitte. Und bau du dein Reich und dein Zuhause mit jedem Einzelnen von uns, mit mir, mit jedem anderen. Damit die Welt erkennt, Herr, dass du der Retter und der Erlöser bist.